Ein Mann durchstreifte die Gassen einer kleinen Stadt. Er verweilte vor jedem Schaufenster einen Moment. An einem Schaufenster stand nur ein Notenständer, darauf eine kleine handgeschriebene Karte, auf der stand Wahrheitsladen. Der Mann war überrascht und dachte, das sei ein Fantasiename, denn er konnte sich nicht vorstellen, was man dort kaufen könnte. Und neugierig betrat er den Laden, ging auf die Verkäuferin zu und fragte: Entschuldigung, ist das wirklich ein Wahrheitsladen? Ja, mein Herr. Welche Wahrheit suchen Sie? Die halbe Wahrheit, die relative Wahrheit, die statistische Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Hier wurde tatsächlich mit Wahrheit gehandelt. Das hat er nicht für möglich gehalten. Doch die Vorstellung, Wahrheit kaufen zu können, faszinierte ihn. Die ganze Wahrheit, antwortete er, ohne zu zögern. Ich bin all die Lügen und Falschheiten leid, dachte er. Ich habe die Verallgemeinerungen und Rechtfertigungen satt, die Täuschungen und den Betrug. Die ganze Wahrheit, bekräftigte er. Sehr wohl, mein Herr, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Die Verkäuferin führte ihren Kunden in einen anderen Bereich des Ladens, wies auf einen Verkäufer mit mürrischer Miene und sagte: Dieser Herr wird Sie bedienen. Der Verkäufer wartete, dass der Kunde seinen Wunsch äußerte. Endlich sagte der Mann: Ich möchte die ganze Wahrheit kaufen. Ah, verzeihen Sie, mein Herr, aber kennen Sie den Preis? Nein. Wie teuer ist sie denn? Fragte er gewohnheitsmäßig, obwohl er bereits wusste, dass er jeden Preis für die ganze Wahrheit zahlen würde. Wenn Sie sie also gleich mitnehmen, sagte der Verkäufer, ist der Preis, dass Sie nie wieder Frieden haben werden. Ein Schauer lief dem Mann über den Rücken. Nie hätte er gedacht, dass der Preis so hoch sein wird. Vielen Dank, entschuldigen Sie, stotterte er. Er verließ den Laden nachdenklich mit gesenktem Blick. Er wurde ein bisschen traurig, als er realisierte, dass er für die absolute Wahrheit noch nicht bereit war. Dass er immer noch ein paar Lügen brauchte, bei denen er sich erholen konnte, ein paar Mythen und Schönfärbereien, in die er sich flüchten konnte, ein paar Ausreden, um sich nicht mit sich selbst konfrontieren zu müssen. Vielleicht ein andermal, dachte er. Sind wir bereit für die ganze, für die reine Wahrheit, die ganze Wahrheit über uns? Paulus schreibt in Ephesern die reine, ungeschminkte Wahrheit über das menschliche Wesen. Und ehrlich gesagt, möchten wir das gar nicht immer so genau wissen und schon gar nicht an einem Sonntagmorgen. Aber so viel zur Beruhigung, es wird einen guten und positiven Schluss geben. Ihr müsst einfach zwischendurch ein bisschen durchhalten. Ich kann es ja nicht ändern, was Paulus geschrieben hat, hat er geschrieben. Schließlich geht es in dieser Predigtreihe um die Freude, Freude ohne Ende. Und der heutige Titel ist: Freu dich, du bist nicht mehr tot. Lesen wir zuerst den Abschnitt aus dem Epheserbrief. Auch euch Nichtjuden, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach der Art dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir alle. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, Wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade. Oder anders gesagt, es ist ein absolut reines Geschenk, dass wir gerettet sind. Eben hatte Paulus über die Macht, Gewalt und Autorität von Jesus gesprochen. Da hatten wir ja letzten Sonntag diesen Abschnitt angeschaut. Jesus ist größer und mächtiger als die beeindruckenden und furchteinflößende Götterwelt des damaligen römischen Weltreichs. Paulus erklärte den Christen, sie bilden den Leib Christi, denn Jesus ist das Haupt der Gemeinde und er erfüllt sie mit seiner Gegenwart und er steht über allen Mächten. Das ist insbesondere für die Leute ohne jüdischen Hintergrund erstaunlich und beeindruckend. Paulus versichert diesen Christen, dass sie ohne Einschränkung den Christen mit jüdischem Hintergrund gleichgestellt sind. Auch euch Nichtjuden, spricht er da an, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Auch ihr gehört jetzt dazu. Ihr müsst nicht Juden gewesen sein oder müsst nicht jüdischer Herkunft sein. Ihr Heiden habt durch Christus alles, was jüdische Christen auch haben. Nicht nur die Juden, die Jesus nachfolgen, sondern auch ihr Heiden, die ihr Jesus nachfolgt. Seid mit Christus lebendig gemacht. Mit anderen Worten, sie wurden zum Leben erweckt. Paulus meint, ihr wart nämlich tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Das klingt etwas sonderbar. Sie waren tot. Tot aufgrund ihrer Verfehlungen und Sünden. Bei toten Menschen denken wir an Särge, Urnen und Friedhöfe. Kein normaler Mensch denkt dabei an quicklebendige Menschen. Nun, Tod ist für Paulus eine Metapher für den Zustand des verlorenen Menschen. Er meint damit den geistlichen Tod oder anders gesagt die fehlende Beziehung zum Lebensspender. Dieser geistliche Tod hat eine dramatische Geschichte. Sie begann mit Adam und Eva. Ich möchte euch das hier an dieser Flipchart im Laufe dieser Predigt zeigen. Das Dreieck ist so ein Symbol für Gott, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott, so sind wir, die meisten von uns, der Überzeugung, hat die Welt erschaffen und den Menschen. Und zuerst war Adam und Eva. Und die lebten in einer mit Gott in einer Gemeinschaft mit Gott. Da war nichts zwischendrin. Das heißt, Gott ging im Garten spazieren, sie hörten das. Das war quasi eine intakte Beziehung. Ich habe heute Nacht noch diese Sachen zusammengesucht, weil ich habe gedacht, wenn ich das zeichne, dann ist das für euch eine große Qual. Ich mache es lieber, dass ich sie hinkleben kann. So. Gott warnte sie, Adam und Eva, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, diesem tollen Garten, in dem sie leben konnten, sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber eben, sie aßen trotzdem, wie die meisten von uns wissen, die Schlange behauptete, sie würden nicht sterben, wenn sie von dieser Frucht essen. Sie folgten also lieber dem Rat der Schlange als den Anweisungen Gottes. Sie hätten zur Schlange sagen, wart mal, wenn Gott dann in den Garten kommt, fragen wir ihn, was er dazu meint. Aber das interessierte sie nicht. Das Versprechen, dass sie dadurch sein werden wie Gott, war zu stark. So aßen sie die verbotene Frucht. Die Schlange hatte gewissermaßen recht natürlich, denn Adam und Eva blieben am Leben. Sie sind nicht gestorben. Aber was man nicht sofort erkennt, seit diesem Tag sind sie dem Tod geweiht. Ihr ewiges Leben ist verwirkt und sie werden sterben. Sie haben dadurch den Tod in unsere Welt, in unser Leben hineingebracht. Sofort eingetreten war der geistliche Tod. Denn von diesem Augenblick an, als sie von der Frucht aßen und damit Gott ungehorsam wurden, und nicht nur ungehorsam, das ist so ein bisschen schon ein schwacher Ausdruck, sondern sie hatten die Absicht, so zu werden wie Gott, ihm gleichgestellt zu werden, trat der geistliche Tod ein, zerbrach die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen. Die Verbindung zu Gott ist abgebrochen. Die Gemeinschaft mit ihm zerstört. Eine unüberbrückbare Mauer stellte sich zwischen Gott und dem Menschen. Nun wurden sie aus der Gemeinschaft, hinaus katapultiert. Jetzt sind sie getrennt. Jetzt ist der Mensch sozusagen, Gott sagt ja, das übersieht man oft, jetzt sind sie wie unsereine geworden. Jetzt sind sie autonom geworden. Jetzt hat sich der Mensch verselbstständigt losgelöst aus der Gemeinschaft mit mir. Der Mensch ist nun auf sich selbst gestellt. Schließlich wollten sie, so hat ihnen die Schlange das versprochen, sein wie Gott. Nun ist der Mensch dem Widersacher Gottes verfallen. Deshalb beschreibt Paulus den Zustand des geistlichen Todes so: Ihr hattet euch nach der Art dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Der Widersacher Gottes ist in den Menschen am Werk. Die Menschen befinden sich in seinem Einflussbereich. Sie können sich nicht einfach dem entziehen. Sie sind ihm ausgeliefert. So leben sie in der Art und Weise dieser Welt, die vom Geist geprägt ist, der zwischen Himmel und Erde herrscht, dem Geist des Widersacher Gottes. Das Neue Testament nennt ihn auch als Fürsten dieser Welt. Übrigens nennt die Bibel Jesus den Fürsten des Lebens und den Widersacher Gottes der Fürst dieser Welt. Durch die Sünde von Adam und Eva hat dieser Fürst vorübergehend maßgeblichen Einfluss in dieser Welt. Paulus bezeichnet ihn sogar einmal als Gott dieser Welt. Den Korinthern schreibt er, der Gott dieser Welt hat die Menschen mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist. Christus. Der Mensch ist diesen unsichtbaren Mächten ausgeliefert. Ihr wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Ihr bewegtet euch im Einflussbereich des Teufels, ohne dass ihr euch dessen bewusst wart. Ihr meintet, ihr würdet leben, aber in Wirklichkeit wart ihr tot, ihr wart in der Finsternis. Wie die Bibel diesen Bereich hier nennt, wo man lebt, nennt das Finsternis. Also wenn die Bibel vom Finsternis spricht, dann spricht sie von diesem Lebensuniversum, kann man sagen. Um diesen Einfluss des Widersachers Gottes bewirkt in uns ein triebhaftes Leben, das sich unserer Selbstkontrolle immer wieder entziehen kann. Und das betrifft alle Menschen, ausnahmslos. Also auch die Juden. Niemand kann sich diesem Einfluss einfach so entziehen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Wie Fische im Wasser lebten wir in dieser Welt und konnten ihr aus eigener Kraft nicht entrinnen. Das ist die Natur des toten, des geistlich toten Menschen. Ein wirklich ganz düsteres Bild, das Paulus hier über den Menschen zeichnet. Kann man das wirklich so extrem darstellen? Ist das nicht ein bisschen oder ein bisschen viel oder gewaltig übertrieben? So schlimm kann es doch um den Menschen nicht stehen. Ich denke an meine Familienangehörigen, die nicht Jesus nachfolgen, aber freundlich und hilfsbereit sind. Sie sind bereit, für mich Opfer zu bringen, wenn es nötig wäre. Oder ich denke an meine freundlichen und netten Nachbarn, die sich freuen, mich zu sehen und mir helfen würden, wenn ich Hilfe bräuchte, so wie Carmela das heute erlebt hat. Zum Beispiel zerriss einmal ein Fuchs eines Nachts unseren Kehrichtsack, den wir am Abend vors Haus gestellt hatten, für die Kehrichtabfuhr. Und alles, also wirklich, die ganze Straße und das Trottoir, alles war ausgebreitet. Eine riesen Sauerei. Und ich habe das vom Wohnzimmer aus gesehen und gedacht, ja, jetzt muss ich dann das aufwischen. Und als ich mich dann endlich dazu überwunden hatte und Besen und alles mitgenommen hatte, war alles weggeräumt. Ein Nachbar räumte alles weg. Das war für ihn ganz selbstverständlich, obwohl wir ihn gar nicht so gut kannten. Und obwohl es nicht sein Abfall war, das wusste er ja, er war gar nicht dort gewohnt, sondern seine Tochter hat ein Geschäft neben uns. Ein sehr netter, freundlicher und hilfsbereiter Mann. Oder ich denke an all die Menschen, die sich selbstlos für leidende Menschen einsetzen, die Kinderheime gründen, die Schulen aufbauen, die sich mühen, das Leben von Menschen besser zu gestalten. Und ich denke daran, wie oft ich selbst darüber beschämt bin, wie wenig ich im Vergleich zu diesen Menschen tue. Paulus will zu allen Ernstes unterstellen, sie ließen sich von ihren selbstsüchtigen Gedanken leiten. Das ist schwer verdauliche Kost, wenn wir ganz ehrlich sind. Die reine Wahrheit ist eine harte Wahrheit. Paulus will das tatsächlich sagen. Unmissverständlich will er aufzeigen, wie verloren und hoffnungslos die Menschen ohne Gott leben. Das bedeutet nicht, dass Menschen nichts Gutes tun könnten. Es heißt nicht, dass sie immer und in jeder Situation selbstsüchtig handeln. Das wollte Paulus bestimmt nicht sagen. So gut kannte er seine Welt auch. Doch das Leben des Menschen findet unter dem Einfluss des Fürsten dieser Welt statt. Diesen Einfluss kann sich kein Mensch entziehen. Er ist wie ein Fisch gefangen im Aquarium. So ist jeder Mensch, mag er in unseren Augen noch so gut, nett und freundlich sein, zu jedem abscheulichen Verbrechen fähig. Das bestätigt übrigens auch die Psychologen, die sich mit der Frage beschäftigen, warum ein scheinbar guter Mensch plötzlich schreckliche Taten vollbringen kann. Zum Beispiel Abu Ghraib. Oder wo Völkermorde passieren. Das hat die Psychologen beschäftigt. Das untersuchte zum Beispiel Philipp Zimbardo, ein Professor für Psychologie. Er untersuchte das Phänomen, dass normale, scheinbar gute Menschen schlechte und böse Dinge tun können, die wir von ihnen nie erwarten würden. Oder anders gesagt, Was macht Menschen böse? Was verleitet sie zu solchen Handlungen? Er veröffentlichte seine Untersuchung in einem Buch mit dem Titel Der Luzifer-Effekt. Interessanter Titel, finde ich. Es ist kein christliches Buch. Er gibt auch keine christliche Antwort. Er gibt nicht die Antwort, die ich geben würde. Er kommt zum Schluss, dass lässt sich jeder Mensch unter bestimmten Umständen zu jeder abscheulichen Tat fähig ist. Er meint, dass wir diese Tatsache nicht wahrhaben möchten und schreibt, die meisten Menschen verstecken sich hinter egozentrischen Voreingenommenheit, die die Illusion erzeugt, man sei außergewöhnlich, anders als die anderen. Anders gesagt, wir bilden uns ein, ganz anders zum Beispiel als ein Verbrecher zu sein. Diese Einbildung, außergewöhnlich zu sein, bezeichnet er als eine Art Schutzschild. Dadurch erzeugen wir die Illusion, wir könnten unseren persönlichen Idealen entsprechend leben und wir wären zu abscheulichen Taten nie fähig. Den Ursprung dieser Einbildung sieht er in der Tatsache, dass wir uns und unser Verhalten nur in einem beschränkten Rahmen kennen. Eigentlich wissen wir gar nicht, wie wir sind und sein könnten. Er sagt, die meisten Menschen kennen sich selbst nur im Rahmen ihrer begrenzten Erfahrungen, in vertrauten Lebenslagen, in die Regeln, Gesetzen, Richtlinien und einschränkenden Zwängen unterliegen. Also das Böse wird sozusagen durch unser Lebensumfeld in Zaum gehalten. Wir wissen, wenn ich einen umbringe, meinen Nachbarn, dann komme ich vor Gericht und ins Gefängnis. Also entscheide ich mich, ich lasse ihn leben, weil das Gefängnis wäre blöd. Wenn ich aber nicht ins Gefängnis kommen würde und nichts passiert, keine moralische Instanz würde mich zur Rechenschaft ziehen, räume ich mir den aus dem Weg. Das meint Zimbardo. Wir sind eingebettet in Werte, in einem Umfeld und das hält das Böse, das in uns ist, hält das gefangen. Und manchmal bricht das aus. Also ich habe letztens eine Erfahrung gemacht mit der Polizei, wo ich nachher wirklich gedacht habe, du, wie konntest du dich so verhalten? Ich bin so ausgerastet. Mit Recht, aber... Ja, das muss ich schon sagen, Recht hatte ich, aber ich hätte nicht so reagieren müssen. Lilian ist dabei gestanden und sagt, Jürg, beruhig dich, du bekommst noch einen Herzinfarkt. Und die Polizisten hat sich gut zugeredet, ja, wir haben ja gar nichts gegen die Polizei und so. Also ich war so stinksauer und nachher habe ich gedacht, hey Jürg, was ist los mit dir? Wie kannst du dich so vergessen? Manchmal sind wir erstaunt, was aus uns herauskommt, wenn sich plötzlich so ein Umfeld ändert. Autofahrer neigen sich sehr gut zu diesen Erfahrungen. Genau. Mit dem, was Paulus hier sagt, durchbricht er unseren Schutzschild der Illusion. Dagegen möchten wir uns wehren. Er weist uns auf unser tiefes, manchmal vor uns selbst verborgenes Wesen hin. Wer meint, er sei in seinem Kern ein guter Mensch, der soll erkennen, dass das eine große Illusion ist. Denn kein Mensch ist im Kern gut. Das haben jetzt die Psychologen festgestellt. Die Psychologen sagen, nicht aufgrund der Bibel, aufgrund ihrer psychologischen Untersuchungen, dass der Mensch zu jeder bösen Tat fähig ist. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist Petrus. Petrus, ein frommer, einfacher Fischer, befolgte die Gebote Gottes. Zum Beispiel hatte er nie etwas Unreines genossen. Doch als Jesus in seinem Schiff stand und er die vielen Fische im Netz sah, realisierte er plötzlich, mit wem er in diesem Boot war. Er fiel Jesus zu Füßen und rief, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das war ein netter Kerl, der Petrus. Ein eifriger Typ. Einer, der den Glauben ernst genommen hat, auch schon bevor er Jesus kannte. Und jetzt in der Gegenwart Gottes erkennt er, wie er ist. In der Gegenwart Gottes realisiert er, wie sündig und verdorben er in seinem Wesen ist, obwohl er ein freundlicher und aufrichtiger Mann war. Jeder Mensch, der in Gottes Gegenwart tritt, wird sofort erkennen, wie sündig er ist, egal wie viele gute Werke er in seinem Leben getan hat. Damit jedem klar ist, wohin ein solches Leben führt, sagt Paulus nun ganz unmissverständlich: So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Es gibt keine Ausnahme. Jeder Mensch hat dasselbe Problem. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit diesem Sachen beschäftigen. Jeder Mensch hat dasselbe Problem. Wer von sich denkt, er sei besser als der andere oder als alle anderen, täuscht sich gewaltig. Wie alle anderen, sagt Paulus, hatten wir nichts als den Zorn Gottes verdient. Gott kann unser Verhalten nicht ungestraft lassen. Jeder Mensch, der sich von Gott abwendet, der Gott ungehorsam ist, steht unter dem Zorn Gottes. Das lesen wir im Johannesevangelium. Wer an den Sohn Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da sträubt sich erneut unser ganzes Wesen. Kann denn Gott so hart sein? Ist das nicht ungerecht, dass sein Zorn über uns bleibt? Was haben wir denn getan? Nur weil wir Jesus nicht nachfolgen. Wieso soll das ungerecht sein? Nun findest du es auch ungerecht, wenn jemand für einen Vergewaltigung oder für einen Diebstahl oder für was auch immer bestraft wird. Wenn wir einen liebenden und gerechten Gott wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass Gott richten wird. Würde er nicht richten, wäre er nicht gerecht. Wäre er nicht gerecht, würde er nicht lieben. Dann wäre ihm nämlich alles gleichgültig. Dann hätten wir einen gleichgültigen Gott. Sagen wir, es ist mir egal, wenn die Christen verfolgt werden, geht mich doch nichts an. Es ist mir egal, wenn sie verspottet werden, interessiert mich nicht. Wir hätten einen gleichgültigen Gott. Denn Gleichgültigkeit ist nicht Liebe. Aber wir haben einen liebenden Gott, der für uns eifert, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Das ist unsere Hoffnung, dass der Tag kommen wird, an dem Gott die Gerechtigkeit aufrichten wird. Das ist uns versprochen. Die Offenbarung lenkt unseren Blick in die unsichtbare Welt. Dort wird berichtet, wie Engel Gott in einem schrecklichen Gericht zurufen. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist und der du warst. Und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. Mitten in den Gerichten Gottes, wo ich sage, Gott, warum tust du das und wie kannst du das und wieso machst du das? Rufen die Engel, jawohl, du bist gerecht. Alles, was du tust, ist richtig. Und vom Altar her ruft eine Stimme, ja, Herr, du allmächtiger Gott, deine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Gott ist gerecht und heilig. Wir Menschen hingegen sind ungerecht und verdorben. Das wollen wir gern abstreiten. Aber wir können diese Tatsache nicht beseitigen. Wir sehen sie ja in unserer Weltgeschichte. In unserer Menschheitsgeschichte. Wie viele Kriege haben wir denn jetzt? Haben wir die, weil alle so lieb sind miteinander, weil der Mensch vom Kern her eigentlich gut ist? Woher kommt denn das? Genau deshalb kommt das, weil wir Menschen so sind, weil der Fürst dieser Welt am Werk ist. Und wir werden wie diese Engel Gottes Gerechtigkeit einmal anerkennen. Der Mensch ist verloren und hoffnungsloser, ist ein verloren und hoffnungsloser, als wir zu denken wagen. Wir leben im Bereich dieser finsteren Welt und bilden uns ein, wir würden im Licht leben. Und irgendwie würden wir dann schon in den Himmel kommen. Das ist zum Glück nicht alles, was Paulus uns zu sagen hat. Der Zorn Gottes muss nämlich nicht über unserem Leben bleiben. Gott freut sich nicht, wenn wir von ihm abgewandt in einer finsteren, orientierungslosen Welt leben. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, denn er hätte sich einfach von uns abwenden können. Doch aus Liebe zu uns Menschen, zu allen Menschen, man kann das nicht genug betonen, zu allen Menschen, hat er dafür gesorgt, dass wir von unserem geistlichen Tod erlöst und zu einem neuen Leben erweckt werden. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Nichts als Gnade, nichts. Es ist ein reines Geschenk. Wir konnten nichts zu unserer Rettung beitragen. Gott hat alles für uns getan, damit wir gerettet werden. Er ließ seinen Sohn für uns am Kreuz hinrichten. Die Strafe, die uns treffen würde, hat seinen Sohn getroffen. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, damit wir frei werden. Deshalb können wir durch den Glauben an Christus den Einflussbereich des Widersachers verlassen. Wir können vom Bereich der Finsternis in den Bereich des Lichts zurückkehren, über das Kreuz. Das ist das Evangelium. Aus eigener Kraft ab kommt kein Mensch hoch, aber über das Kreuz kommen wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott und wir werden zu Leben erweckt. Deshalb können wir durch den Glauben an Christus dem Einflussbereich des Widersachers entfliehen, ihn verlassen. Durch Jesus erweckt uns Gott zum wahren Leben. Die Gemeinschaft zu Gott wird wiederhergestellt. Es ist wieder im Gleichnis, das Jesus von dem verlorenen Sohn erzählt. Der Vater sagt, als sein Sohn endlich zurückkam, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wer durch den Glauben an Jesus zum Vater zurückkehrt, der wird lebendig gemacht. Er wird dem Einflussbereich des Bösen entzogen. Das heißt nicht, dass er nicht mal komisch reagieren kann, wie ich bei der Polizei. Ich hoffe, das nächste Mal mache ich es besser, ich habe es mir vorgenommen. Er wird in einen besseren Einflussbereich versetzt. Im Epheser heißt es, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also, hier ist der Bereich des Lichts. Da scheint die Sonne. Das ist wie wenn man von einem Skigebiet kommt und von der Nebel, durch den Nebel hindurch hochfährt und plötzlich ist man in der Sonne. Man hat sich gar nicht vorstellen können, wie wunderbar das weiter oben ist. Und so kann man sich oft gar nicht vorstellen, wenn man in diesem Bereich lebt, wie wunderbar es ist, hier zu sein. Wenn wir begriffen haben, wie hoffnungslos und verloren wir ohne Jesus waren, wenn wir begriffen haben, wie düster unsere Zukunft ohne Jesus ausgesehen hat, dann wird die Freude über unsere Rettung riesengroß sein. Es ist eben nicht so, dass wir recht gute Menschen waren und uns der Glaube an Jesus zu noch besseren Menschen gemacht hat. Das denken wir ja manchmal. Wir waren ja noch gut, wir haben nicht gestohlen, wir haben keinen umgebracht und so weiter. Wir gehörten ja zu den guten Menschen. Und das hat uns das Glaube noch besser gemacht. Nein, wir waren komplett verloren. Wir waren in diesem Bereich zu Hause. Das Erbarmen Gottes, seine große Liebe zu allen Menschen hat uns gerettet. Nur das hat uns gerettet, nicht unser Gutsein. Wir sind mit Christus gestorben und zu neuem Leben erweckt. Paulus schreibt, ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckte. Nun, der Verkäufer im Wahrheitsladen sagte, wenn Sie die reine Wahrheit gleich mitnehmen, ist der Preis, dass Sie nie wieder in Frieden leben werden. Nun, die reine Wahrheit zeigt uns, dass wir mit Gott keinen Frieden haben. Die reine Wahrheit zeigt uns aber auch, wie wir mit Gott Frieden schließen können. Sie zeigt uns, wie Versöhnung mit dem Schöpfer möglich ist, wie ich eben aus diesem Finsternis ins Licht zurückkomme. Wer auf diese reine Wahrheit reagiert, wird gerettet. Und das löst große Freude aus und ein tiefer Frieden kehrt in uns ein. Es ist der Friede Gottes, der dann unser Leben bestimmt. So möchte ich mit einem Segenswunsch von Paulus schließen, der all denen gilt, die Jesus nachfolgen. Der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, wird über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir sind uns oft nicht bewusst, wie schlimm unser Zustand gewesen ist ohne dich. Wir bilden uns immer noch ein, gute Menschen zu sein und wir könnten dir dann doch schon noch erklären und sagen, wie gut das wir waren. Aber dein Weg ist ein ganz anderer. Du willst gar nicht, dass wir einfach irgendwie besser werden, sondern du willst etwas Neues in uns gestalten. Du hast uns durch deinen Sohn Jesus Christus ewiges Leben geschenkt und du hast uns aus diesem Machtbereich der Finsternis hinausgezerrt und hast uns in deine Nähe geholt, in das Licht, versöhnt mit dir. Das ist einfach für uns fast nicht vorstellbar. Und es würde uns freuen, wenn noch viele Menschen das verstehen, was Großartiges du für uns getan hast. Und dass viele Menschen würden verstehen, dass wir nicht so gut sind, wie wir meinen, sondern dass wir dich brauchen. Nur du kannst etwas Fundamentales, Neues in uns gestaltet werden lassen. Amen.